Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ein neuer Monat hat begonnen und es begrüßen Sie ganz herzlich wieder hier im Harzlichen
Bernd Sternal
und Konstanze Holthoff. Heute hast du ja so ein richtiges Kleinod herausgesucht im Harz, eine Stadt, die wohl jeder kennt. Die meisten von Ihnen waren vielleicht schon mehrmals dort, zumindest vielleicht zu den Advent in den Höfen. Und bei dieser Nennung macht es auf jeden Fall Klick. Wir begeben uns heute auf Spurensuche nach Quedlinburg. Und du hast da so einiges herausgesucht, was sehenswert ist, vielleicht auch ein bisschen im Verborgenen liegt. Und darüber wollen wir reden.
Ja, erstmal eine ganze Menge, sag ich mal, geschichtliche Fakten, womit ja die Sehenswürdigkeiten auch im direkten Zusammenhang stehen. Vorweg nochmal, wir wollen ja dann in Zukunft mehr oder weniger eine kleine Serie draus machen, öfters mal Städte vorstellen, beginnend in Quedlinburg und dann ringsrum um Harz und im Harz Städte und Regionen vorstellen.
Ja, und da vielleicht auch mal was rausgreifen, was nicht ganz so bekannt ist oder was man schon gesehen hat, aber nicht weiß, weshalb, warum, wieso das Haus dort steht oder derjenige dort gewohnt hat und solche Sachen.
Kann man vielleicht so in dieser Form, wie wir es jetzt hier versuchen, ein bisschen besser nachvollziehen als in der Vergangenheit, wenn man so themenmäßig das macht, weil das ist alles ein bisschen gebündelt. Ne? Ich sage mal, natürlich in Quedlinburg, wenn man sich das alles anschauen will, reicht ein Tag auch nicht aus. Ne? Das ist wie überall, gibt es halt unendlich viel. Ne? Und Quedlinburg ist halt der Einstieg dafür, uraltes Siedlungsgebiet an der Bode. Man weiß heute mit Bestimmtheit, dass am Bodeufer, dort wo heute, die läuft ja mehr oder weniger mitten durch die Stadt, die Altstadt ist, schon seit der Jungsteinzeit Menschen gesiedelt haben. Das hat sich dann über alle geschichtlichen Epochen hinweggezogen, über die Eisenzeit, Bronzezeit, Völkerwanderungszeit bis ins Mittelalter hinein, waren diese Gebiete also ständig besiedelt. Das war so ein bisschen scheinbar terrassenförmig irgendwo angelegt an der Bode, wo die dann ihre Behausungen hatten damals. Es war alles im Umfeld, was man halt gebraucht hat für damalige Zeiten. Fruchtbarer Boden, Wald war nicht Wald, Holz war immer eine Frage, Wasser sowieso und dann war immer wichtig, dass man einen guten Blick hatte, also dass man geschützt war vor Feinden, vor Potenziellen. Man weiß, dass es ringsrum um den Speckgürtel von Quedlinburg sehr, sehr viele Siedlungen und Dörfer gab, die man namentlich noch in alten Gärten gefunden hat, die aber alle wüst sind. Und viele neue Erkenntnisse konnte man ja ziehen durch den Bau der neuen B6N. Ja. Da war ich auch mehrmals da. Das waren ja riesige archäologische Grabungen über viele Jahre hinweg, wo teilweise ja weit über 100 Leute gearbeitet haben. Und da hat man unter anderem auch ein so ein Dorf fast komplett ausgegraben, Marsleben, wo man halt sehr, sehr viele Erkenntnisse gewonnen hat, wo massenhaft Keller und so weiter dort noch ausgegraben wurden aus Stein, Brunnenanlagen und alles sowas. Man sich nun ein Bild machen konnte, wie die damals von der Völkerwanderungszeit angefangen bis ins Mittelalter dort gelebt haben. Dann kamen die Franken und haben unser Sachsenland hier christianisiert, Abschluss 804 und von da ab, wie gesagt, wurde ja hier das Heidentum war ja verboten, das Christentum wurde eingeführt und von diesem Zeitpunkt an hat sich dann auch mehr oder weniger die Region Quedlinburg entwickelt.
Und man weiß sehr viel von damals bis heute über die Region.
Ja, aber über diese erste Zeit weiß man also bis heute sehr, sehr wenig. Die Anfänge, die ersten Überlieferten, die beziehen sich also auf das Viperti-Kloster. Das war, sag ich mal so, der erste Königshof. Ursprünglich war da eine Kapelle und ein Kloster vom Kloster Hersfeld angelegt. Es wird geschätzt, so zu Beginn des 9. Jahrhunderts, also in dieser Zeit. Und das ist ja dann später an die Ludofinger, also an Heinrich I. gekommen. Wie? Da gibt es viele Spekulationen. Ich habe da auch einiges schon drüber geschrieben. Zumindest ist es an Heinrich I. gekommen, der ja dann auf glückliche Art und Weise zu Beginn des 10. Jahrhunderts zum deutschen König gewählt worden ist. Die Ludofinger stammen ja eigentlich aus dem Raum Gandersheim und haben ja dann, weil sie dort im Quedlinburger Raum viel Grundbesitz gehabt haben, ihren Schwerpunkte in diese Region verlegt. Das hatte sicherlich Gründe, die ich unter anderem daran sehe, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es für damalige Zeit ein sehr reiches Gebiet war und dass es dort auch viel Erz gab. Der Harz war also, sag ich mal, für das deutsche Königtum, für das Sächsische auch, sag ich mal, über die Erze ein ganz, ganz starker Wirtschaftsfaktor. Ja, irgendwo müssten die ja das Königtum von finanziert werden und insbesondere auch die Krieg. Er hat ja dieses Königtum in einer ganz schweren Zeit angetreten, als hier ständig die Ungarneinfälle waren und die ganze Nordharzregion schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und hat ja dann angefangen, Befestigungen, Burgen zu bauen, seine Burgenbauordnung und dann aus diesem alten Kloster Viperti den ersten Königshof gemacht. Und so ist ja dann Quedlinburg, also so Schritt für Schritt, für die damalige Zeit unter den Ottonen zum Zentrum des Reiches geworden. Seine Lieblingspfalzen, wo er sich am liebsten und am häufigsten aufgehalten hat. Und das unten wurde dann, wie gesagt, nur noch als Königshof weiter betrieben und man hat dann begonnen, oben auf dem Schlossberg das Stift zu errichten. Ja. Dort sind menschliche Spuren auch schon seit der Steinzeit nachgewiesen und dort war auch schon eine Burganlage vor Heinrich dem I. Ist alles sehr vage, aber was man halt weiß, er hat dann halt ja dort oben das Stift für seine Familie gegründet und wo auch seine Grablege ist und wo auch seine direkte Verwandtschaft dann begraben wurde. Und das ist halt immer weiter ausgebaut. Diese Stifte und diese Burganlagen, die wurden ja dann im Laufe der Zeit kontinuierlich den Erkenntnissen und den Fortschritten angepasst, die ganze Bautätigkeit. Begonnen wurde ja zu dieser Zeit gerade mit den ersten Steinbauten. Vorher waren ja hier bei uns noch alles Holz und Erde üblich. Und dort von den ganz ersten Ursprüngen ist auf dem Schlossberg eigentlich so ganz offensichtlich nichts mehr zu erkennen. Die Bauten, die dort stehen, die sind denn alle schon aus dem Hochmittelalter, ist mal denn alles abgebrannt und so weiter. Aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Objekt, dieser Schlossberg. Ne? Ja, sind ja auch die Grabanlagen von Heinrich und von seiner Frau und dort mit in der Stiftskirche. Dann ist das Schlossmuseum mit, was denn über die Region, aber auch die Ottonen sehr, sehr viel zu zeigen hat. Dann ist die Stiftskirche mit dem Domschatz, der ja auch von den Ottonen mehr oder weniger zusammengetragen und gestiftet wurde. Ja, und den haben wir ja gegenüber vom Schloss, haben wir ja so einen anderen Berg, den Münzenberg, der damals auch ursprünglich als Kloster ausgebaut wurde, das Marienkloster, Marienstift. Da weiß man auch sehr, sehr wenig. Es ist in den letzten Jahren dort oben sehr viel archäologisch getan worden und die Keller dieser alten Marienkirche sind freigelegt worden, sind jetzt restauriert, sind zugänglich, ist auch ringsrum Gastronomie und so weiter. Also der Münzenberg mit seinen ganz vielen kleinen Fachwerkhäuschen und diesen Resten des alten Klosters ist auch immer ein Besuch wert. Und dort oben ist auch, wie gesagt, gute Gastronomie jetzt. Aber unter diesem gesamten Berg ist auch ein riesen Höhensystem, mit sehr großen Räumen, wo auch niemand weiß, wer das geschaffen hat und warum. Ich habe die Vermutung, wie gesagt, dass das Fluchtwege und Fluchträume für das Kloster war. Das hat man in dieser Region zu damaligen Zeiten häufig angelegt, auch in Gernrode und in anderen Klöstern, wo man dann gleich, muss man ja beim Bau gemacht haben, unterirdische Fluchtwege mit angelegt hat, sodass man im Notfall dort irgendwie ungesehen entkommen konnte oder auch reinkommen konnte.
Vielleicht auch zur Vorratshaltung nutzen.
Ja.
Könnte man sich auch vorstellen.
Und dann ist, wie gesagt, unten davor praktisch an der Bode dieses Berti. Die Kirche ist und die Gruften dort sind sehr schön wieder hergerichtet worden. Ist also auch alles sehr interessant und durchaus einen Besuch wert. Wie auch dieser alte Friedhof, der Viperti-Friedhof, der dazugehört. Wer sich für sowas interessiert, sind sehr viele sehr schöne alte Grabanlagen und eine so ziemlich einmalige Anordnung von Gruften, teilweise übereinander.
Mhm.
Ne? Die über viele Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte ziemlich verrottet waren und die jetzt fast alle aufgearbeitet wurden und meines Wissens nach die auch alle jetzt wieder irgendwo ja von irgendjemandem gekauft worden sind. Die haben die dann restauriert und das gibt's auf anderen Friedhöfen, wie beispielsweise in Halle auch. Ja. Das ist dann insbesondere, sage ich mal, zu Beginn des Jahrhunderts und auch dann auch über die DDR-Zeit ist das alles dann verrottet. Ja, und jetzt gibt es wieder viele Interessenten dafür, die das toll finden. Und, ne, also ist alles in einem sehr guten Zustand.
Wer ja, sich ist dafür ja auch interessiert. Jede Zeit hat ja
sehr
seine Friedhofskultur
ja.
Und auch, wie er den Toten gedenkt, ja. Also ob er einen Tempel drüber baut oder
ja.
Einen Engel hinsetzt und was es alles
gibt. Früher war es ja auch Prestige.
Ist. Ja, ja, genau.
Ja, das ist heute ja etwas weniger so, ja, sag ich mal, aber ja. Früher war es ja echt Prestige.
Wer sich das leisten konnte.
Ja.
Ehe wir uns dem nächsten Thema zuwenden, machen wir erst ein bisschen Musik. So, nun schlagen wir unser nächstes Kapitel auf und es geht um den Finkenherd. Das sind ja zwei ganz alte Gebäude.
Ja, es sind Fachwerkgebäude.
Fachwerkgebäude und da rankt sich viel Geschichtliches auch so drumherum.
Die sind ja erst so ums 15. Jahrhundert errichtet. Aber es war ja damals, so viel ist dabei Legende, weil zu dieser Zeit, als die Deutschen das Königstum von den Franken übernommen haben, ist ja schriftlich fast nichts überliefert. Darum ist es sehr, sehr viel Legende. Es heißt ja also, dass Heinrich der Erste, dass ihm das Königstum angetragen wurde, als er bei einer Vogeljacht war. Und da sagt man, das war in Quedlinburg, dort am Fuße des Schlossberges, dort, wo heute der Vogelherd oder der Finkenherd steht. War ja damals dann alles noch nicht bebaut, das war ja noch Gestrüpp und Wald und weiß der Kuckuck. Aber das ist blanke Legende. Das gibt's also mehrere, wie Pölde auch, wo es dieselben Sagen und Legenden gibt. Und diese Legende stammt ja eigentlich von Johann Nepomuk Vogel, der ja erst 1835 eine Ballade geschrieben hat, wo das drauf zurückzuführen ist. Also es ist noch gar nicht so dolle alt, wo er schreibt, Herr Heinrich sitzt am Vogelherd. Das steht zwar auch an diesem alten Fachwerkhäuschen dort am Fuße des Schlossberges, dazu eine Tafel dran, aber diese Geschichte mit dem Vogelherd und dem Antragen der Königskrone dort, das ist blanke Sage und Legende. Aber zu dieser Zeit hat sich ja dann auch mit dem Stift dort oben und dem Königshof unten und dem Kloster auf Münzenberg gegenüber begonnen, die Stadt zu entwickeln. Das ist ja überall so gewesen, wo denn die Burgen gebaut wurden und wo dann die Grundherren gesessen haben. In diesem Fall war es ja sogar der König. Da hat sich ja dann schnell drumherum eine Infrastruktur gebildet. Da haben die Bediensteten gewohnt, da sind Handwerker hingezogen und so weiter und so fort. Ja, und man sagt so ab dem Jahr 1000 etwa hat sich dann dort ringsrum um den Schlossberg die Altstadt von Quedlinburg begonnen zu bilden. Zu dieser Zeit hat dann auch sehr schnell Quedlinburg schon das Stadtrecht, glaube ich, bekommen. Und es wurde auch angefangen, dann die entsprechenden Stadtmauern zu errichten. Es war ja so damals, das Bürgertum war ja frei. Das war ja das Einzige. Die Landbevölkerung war ja leibeigen.
Ne? Ja.
Und das Bürgertum hat sich seine Freiheitsrechte mehr oder weniger erkämpft.
Da
war
ja
unabhängig
die
davon.
Ja. Kam ja dann auch.
Und hat zwar dann noch die Genehmigungen einholen müssen vom jeweiligen Herrscher oder Grundherrn, um seine Stadt befestigen zu können. Das war ja aber auch das ureigenste Interesse des Landesherrn, dass das alles gesichert und geschützt war. Und so wurde dann begonnen, wie gesagt, eine gewaltige Stadtmauer um Quedlinburg, um die Altstadt zu errichten, mit vielen, vielen Wehrtürmen. Und davon ist ja auch heute noch vieles dort sich anzuschauen. Teile der Stadtmauer findet man noch überall in Quedlinburg, so viel wie selten wohl irgendwo ansonsten. Viele dieser alten Wehrtürme, die aus unterschiedlichen Zeiten stammen, sind denkmalschutzgerecht wieder saniert worden und dergleichen. In einigen kann man sogar schlafen. Mehrere Türme sind als Ferienwohnung ausgebaut. Dann sind allerdings, sag ich mal, jetzt mal so, Bad im Untergeschoss, ja. Mittelgeschoss, Schlafzimmer, Obergeschoss, Wohnzimmer, so in diese Richtung.
Ja,
aber
so
ich denke mal, ist es mal was ganz Außergewöhnliches.
Genau, ja? Das stimmt.
Also das ist auch alles, wer sich halt so für Geschichte sehr interessiert, eine sehr interessante Angelegenheit. Viel ist in dieser Zeit entstanden. Dann hat man ja auch eine Art Hospital, Lazarett errichtet, das es in Quedlinburg überhalb vom Bahnhof gewesen, dort wo heute, wo es zur Süderstadt hochgeht. Und da steht immer noch ein ganz kleines und sehr, sehr altes Kirchlein. Und das ist auch Standort dieses, komme jetzt nicht drauf, dieses Jakobsweges.
So.
Hier heißt er ja Jakobusweg, der hier am Harzrand entlang führt, über die Klöster, über Ilsenburg, über Derenburg, über Wötingerode und nach Quedlinburg und dann auch zu dieser kleinen Johanneskapelle. Die zählt also zu den ältesten erhaltenen Bauten in Quedlinburg.
Diese kleine alte Kapelle.
Ja, da ist dann später, die ist ein bisschen aufgestockt worden mit Fachwerk, aber die ist in sehr gutem Zustand, die kann man dort auch besichtigen.
Mhm, ne? Ich denke mal, die war auch immer, wurde immer genutzt, darum hat sich das vielleicht auch so erhalten.
Dann hat man in unmittelbarer Nähe einige Zeit später eine neue Kirche gebaut. Und damit war dann die Bedeutung dieser kleinen Kapelle hinfällig. Aber dieses gesamte Gebäudekomplex, da sind überall noch die Reste mit integriert. Das war dann später zu DDR-Zeiten war das IFL, Institut für Lehrerbildung. Mhm. Die waren da drin. Aber die Ursprünge dieser Gebäude geht auf so ein altes Hospital zurück. Ja, dann ist Quedlinburg natürlich auch reich an Kirchen. An mächtigen Kirchen, kann man auch durchaus sagen.
Schon allein, wie sich die Stadt entwickelt hatte, neues Viertel, neue Kirche.
Ja, das gehörte ja damals ganz einfach dazu. Kirche ist ja auch grundsätzlich für die Herrschaft, Sicherung der Könige und Kaiser von großer Bedeutung gewesen.
Ja. Zeigt auch, wie mächtig die waren, wie viel Geld sie hatten, um sich das leisten zu können.
Und die älteste in Quedlinburg erhaltene ist, abgesehen von der Stiftskirche oben auf dem Schlossberg, die ja gedacht war fürs Stift und für die Königsfamilie, ist unten die Blasii-Kirche in unmittelbarer Nähe vom Markt. Wie bei den meisten Bauten aus dieser Zeit sind da nur noch Reste zu erkennen von dem ursprünglichen Bau. Dieser Standort war Standort der ältesten Quedlinburger Kirche. Und dort im Umfeld, da sind immer wieder irgendwo archäologische Grabungen. Ist ja heute auch gesetzlich vorgeschrieben, wenn irgendwo begonnen wird, was abzureißen und neu zu bauen oder sowas, auch wenn es denkmalgeschützt ist, dann sind ja immer erstmal die Archäologen da und graben. Und so hat man ja auch gerade in den letzten Tagen da neue Erkenntnisse gewinnen können und auch ein bisschen veröffentlicht. Nach der Altstadt hat sich ja dann so ab dem 13., 14. Jahrhundert die Quedlinburger Neustadt gebildet. Das war also dann wieder ein neues Gebilde. Die war aber abhängig und gehörte zur Altstadt. In der Altstadt wohnten also dann zum einen die Bediensteten vom Stift, zuerst vom König, dann später vom Stift und dergleichen, die Handwerker und die Handelsleute.
Also alle, die schon ein bisschen was darstellten.
Die eine Stellung hatten, ne? Und die Neustadt, die Neustädte ja eigentlich überall, auch in allen anderen Städten hier im Harz, Wernigerode, Halberstadt und so weiter, die sind ja entstanden im Hochmittelalter bis hin zum Dreißigjährigen Krieg, dadurch, dass diese ganzen umgebenden Siedlungen aufgegeben wurden. Kriegsbedingt, elendsbedingt, witterungsbedingt. Die Bauernschaft hatte einfach die Nase voll. Ne? Immer wieder verwüstet zu werden und schlechtes Leben gehabt, was wir uns ja gar nicht mehr vorstellen können heutzutage. Oder da können wir einfach keine Vorstellung mehr entwickeln von. Ne? Und haben dann viele, viele in Quedlinburg, sind's, ich weiß es jetzt nicht wie viel, ich sage mal jetzt 9 oder 10, im direkten Umfeld Dörfer, die es da gab, alle nach und nach verlassen und haben alle den Schutz der Städte gesucht.
Ja.
Ne? Und nun hat man in der Vergangenheit immer gerätselt, ob diese denn auch direkt dazugehört haben, ob die auch eine Stadtmauer gehabt haben und dergleichen. Und gerade in den letzten Tagen hat man wieder bei größeren Grabungsarbeiten in der Neustadt von Quedlinburg dann Reste der alten Mauer gefunden.
Wurden also praktisch einbezogen mit in die Stadt.
Die hat also dann späterhin auch noch eine Stadtmauer bekommen, ne? Die man dann irgendwann aber wieder weggerissen hat. Ne? Ja. Es war ja immer so, geht ja eigentlich bis heute, solches beständiges Baumaterial wird immer wieder verwendet. Irgendwann war die Stadtmauer überflüssig, sag ich mal, ne? Und dann hat man halt das Material genommen und hat es anders verwendet, um Häuser zu bauen, um andere Dinge zu bauen. Ne? Das ist ja überall so. Darum haben wir ja auch das Problem, dass die meisten Burgen nicht mehr stehen. die sind dann irgendwann verlassen worden, was ja nicht unbedingt dazu führt, bei solchen Massivbauten, dass die auch gleich einstürzen. Da stürzt vielleicht das Dach ein und die Balken verfaulen oder sonst was. Aber da ist die Bevölkerung, kommen aber auch die Grundherren und haben die Steine weggeholt, um andere Dinge zu bauen. Das sind ja dann umherum Schwierigkeiten für Kunsthistoriker und Archäologen, derartiges irgendwo zuordnen zu können, wenn dieses Material überall immer wieder verwendet wurde. Ne? Wie gesagt, diese Erkenntnis mit der Stadtmauer um die neue Stadt von Quedlinburg, das ist also in Quedlinburg das Viertel, sag ich mal, rings um Mathildenbrunn, wem das was sagt. Das ist die sogenannte neue Stadt denn. Dann gibt es ja noch die ganz neue, die Süderstadt, die ja denn zu DDR-Zeiten erbaut worden ist. Da reden wir nicht drüber. Da gibt es nicht so dolle viel zu sehen. Ja, und so ist ja dann, wie gesagt, die Altstadt entstanden. Sicherlich anfangs auch mit sehr einfachen und primitiven Behausungen, bis wir so den Umgang mit der Steinbautechnik richtig gelernt haben, ging es ja schon so langsam ins Spätmittelalter über. Ne? Die Anfänge waren ja sehr, sehr einfach und primitiv. Und ich schreibe doch gerade ein Buch drüber, über Burgenbau, und beschäftige mich da intensiv mit. Da gibt es ja ein sehr interessantes Projekt, das einzigste also überhaupt weltweit, Godelong in Frankreich, wo man eine mittelalterliche Burg mit mittelalterlichen Techniken, Werkzeugen und Materialien vollkommen neu aufbaut.
Und das begleitet man bestimmt auch so per Film.
Das ist eine Privatinitiative von so einem Burgenherrn gewesen. Naja. Mittlerweile hat sich die Wissenschaft eingeklinkt und berät, hat auch die Zeichnungen gemacht, die Grundrisse. Ne? Das sind, aus dem 13. Jahrhundert. Der französische König hatte ein festes Schema für seine Burgen damals in Frankreich. Und nach diesem Schema wird jetzt diese Burg gebaut. Und da gewinnt man natürlich wahnsinnig viel Erkenntnisse. Ne?
Auch vieles, was verloren gegangen ist an
Die Geschichtsforschung und die Archäologie und viele andere, die stellen ja viele Thesen auf, sag ich mal, Hypothesen auch zum Teil. Ne? Es ist ja schwierig, wie ich vorhin schon gesagt habe, keiner kann sich darin zurückversetzen, wie die Menschen damals wirklich gelebt haben. Und jetzt erstmalig Stein für Stein. Die gewinnen also dort ihre Balken aus dem naheliegenden Eichenwald, schlagen mit der Hand, schlagen zurecht als Balken und, haben einen Steinbruch mit Sandstein und Granit direkt im Umfalten aufgelassen. Also, erster war ja, dass sie erstmal die Werkzeuge herstellen mussten, also erstmal Erz einschmelzen mussten, um Stahl zu haben oder um Eisen zu haben, Stahl gab es ja auch noch nicht, um dann die Werkzeuge zu bauen, wie sie damals üblich waren. So, dann musste man sich mit der Messtechnik, all dem, gab ja nicht viel. 9 Knoten Schnur, also eine Schnur mit 9 Knoten drin, wurde angewendet, um einen rechten Winkel dann zu messen praktisch. Auf dem Satz von Pythagoras aufbauend. Solche einfachen Mittel kann aber keiner mehr mit umgehen. Die bauen also dort seit 97, sind halbfertig in etwa jetzt mit ihrer Burg. Also ein wahnsinnig interessantes Objekt.
Stelle ich mir auch interessant vor, ja.
Erstaunlich ist für mich nur, wenn man sich damit beschäftigt, dass halt, wie gesagt, wie viele Menschen sich doch da bereit finden, da mitzuarbeiten.
Doch, das kann ich mir eigentlich vorstellen. Mitzuwirken, um was wieder neu zu entdecken.
Ja, du musst aber bedenken, das Einzige dort ist, sie schlafen dort nicht. Mit dem Bussen gebracht und wieder abgeholt. Mhm. Aber ein Tag über, die haben auch die Klamotten an wie Mittelalter. Ja, ja. Die laufen also mit Sandalen runter und da ist nicht immer ein sehr schönes Klima. Mhm. Ne?
Wolle, Wollstrümpfe.
Und arbeiten also vollständig so wie im Mittelalter. So wird gebaut. Es muss nur gewisse Dinge müssen beachtet werden. Wir haben halt nun mal unsere Bürokratie, was den Arbeitsschutz betrifft, dass sie halt hier und da, wenn sie gewisse Dinge machen, Helme aufsetzen müssen und dergleichen. Ne? Und da steht man natürlich auch immer wieder vor großen Hürden, wo man nicht wirklich weiß, wie es weitergehen soll. Ja. Die haben auch ewig dran rumgedoktert beispielsweise, um die richtige Mörtelkonsistenz zu finden, wie sie damals haben. Kann man nicht irgendwas zusammenschütten, damit das auch hält. Und so hat sich das natürlich, von den Anfängen her in Quedlinburg sicherlich auch entwickelt. Anfangs waren es wahrscheinlich auch noch Holzerdebauten, das erste, was errichtet worden. Und dann ist angefangen worden mit Steinen und. Und dann ist ja das Fachwerk aufgekommen. Und Quedlinburg ist ja nun Weltkulturerbestadt mit im Bestand, ich mal sagen, jetzt habe ich keine exakte Zahl zur Hand, aber über 1000 Fachwerkhäusern in der Innenstadt. Ja? Und da ist ja auch eines der ältesten überhaupt dabei, der sogenannte Ständerbau. Das Fachwerk, was die meisten kennen, was wir auch häufig noch sehen, ist ja immer Quer- und Horizontalbalken, die so eine Fach bilden, was dann ausgemauert wird.
Genau, ausgemauert oder mit Lehm, Strohgemisch.
Das Fachwerk dient also statisch dazu, die entsprechende Stabilität für das Gebäude zu gewährleisten. Ja. Dieser Ständerbau, der aus dem Jahre 1310 stammt, also Beginn des Spätmittelalters, der hat diese Querstreben noch nicht. Der hat also, wie gesagt, nur Ständer, die hochgehen und dann oben miteinander verbunden sind. Ich bin da jetzt auch nicht dieser Fachmann. Ist also eines der ältesten Fachwerkhäuser, gemauerte Häuser überhaupt in Deutschland. Ne? Und dort im Fachwerk ist auch ein Fachwerkmuseum drin, da finden auch Führungen statt, da wird das alles im Detail erläutert dann. Ne? Das ist alles dort auch unmittelbarer Nähe in Quedlinburg am Markt. 100 Meter weiter ist die alte Kirche, die Blasii-Kirche. Ja, genau. Ne? Und so zieht sich das durch die Stadt mit sehr, sehr vielen interessanten Gebäuden. Besonders zu empfehlen ist auch immer dann die Tage des offenen Denkmals.
Sind die nicht Anfang September?
Ja, irgendwie im Spätsommer. Ja, oder Ende gibt August. Also mehrere Tage, muss man sich auch, dann gibt es auch immer den Tag des Museums und sowas. Also es gibt also einige Tage, auf jeden Fall der Tag des offenen Denkmals, wo so sehr, sehr viele Häuser geöffnet werden. Wo man also mal in Keller und Gewölbe reinschauen kann und in Türme reinschauen kann und weiß der Kuckuck, wo man sonst nie reinkommt, weil es für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Schon erstaunlich, was sich unter vielen Häusern dort in der Altstadt befindet. Und vieles ist bis heute, oder einiges ist bis heute noch nicht zugänglich. Mhm. Ne? Ist also immer recht interessant. Und darauf hat sich ja dann auch aufgebaut dieser doch, ja, man kann schon sagen, mittlerweile weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Weihnachtsmarkt auf den Höfen.
Ja.
Wo denn auch diese alten Höfe geöffnet werden für den Weihnachtsmarkt.
Ja, das zieht sich ja durch die ganze Innenstadt, also an den Seitenstraßen.
Das sind ja alles Höfe, wo man sonst die direkt beispielsweise, wo die Häuser denn direkt an die alte Stadtmauer angebaut sind und so weiter, was man von vorne alles nicht sieht. Also auch diese Veranstaltungen dort, Advent in den Höfen, ist sehr interessant für diejenigen, die sich dafür halt mal interessieren. Ja, und dadurch, dass Quedlinburg halt mal das Zentrum des Reiches war, daraus hat sich ja dann das Quedlinburger Stift, Damenstift entwickelt, wo dann immer Damen des Hochadels dort ausgebildet wurden und dergleichen. Und was weiterhin dazu geführt hat, dass im Mittelalter Quedlinburg eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Ist ja dann auch Mitglied der Hanse gewesen. Ne?
Hatten ja auch viel Einfluss, Frauen des Stiftes.
Ja,
die Äbtissinnen. Ja, das war ja nicht ganz ohne, das waren ja auch Politikerinnen, wenn man so will.
Ja, die kamen ja auch meistens auch aus dem Hochadel.
Ja.
Das hat man ja grundsätzlich so gemacht. Darum die Verknüpfung in dieser Zeit ganz, ganz stark ja als Machtinstrument Kirche und Staat. Die Herrscher, die viele Kinder hatten und erst später kam ja dann auch die Erbteilung auf. Ursprünglich war es ja nur so, der älteste Sohn ist Nachfolger geworden, ne? Aber den restlichen Kindern, den wollte man ja auch eine Existenz zukommen lassen. Und so wurden die dann Bischöfe und...
Also alles in guten Positionen.
Alles diese Positionen, die dann besetzt wurden. Oder die Frauen wurden dann halt, wie in Gernrode und in Quedlinburg, also die Töchter, Äbtissin. Ja, und da waren viele Namhafte dabei. Und die haben auch den wesentlichen Einfluss auf Quedlinburg, auf die Stadt und auf die ganze Entwicklung gehabt. Ja. Aber dadurch hat sich eine Kultur entwickelt, ausgehend von diesem Stift und von der Kirche. Und die auch ja dazu geführt hat, dass im Verhältnis sehr, sehr viel doch historische Persönlichkeiten aus Quedlinburg stammen.
Ja, das eine zieht ja das andere nach sich. Ja, wenn da gute Bedingungen herrschen für Forschung und solche
Wie beispielsweise
Sachen,
Klopstock.
Genau, dann kommt das ganz automatisch. Ja, das spricht sich ja rum.
Und da wird ja auch ständig weiter dran geforscht und Klopstock war ja nun einer derjenigen, der die neue Literatur mehr oder weniger mitbegründet hat. die Romantik. Und sein Geburtshaus ist ja nach wie vor Museum, wo ein Teil naturkundliches Museum immer ist und ein Teil dann sein Leben so ein bisschen präsentiert. Ist auch am Fuße des Schlossberges, auch nur wenige Meter vom Finkenherd entfernt. Und so setzt sich das fort. Da gibt es also wahnsinnig viel zu sehen. Und direkt neben dem Clubstückhaus geht es mehr oder weniger auf den, naja, man kann schon sagen, ein Teil ist in den Hinterhof, Feininger Galerie.
Ja, wollte ich gerade sagen. Feininger Galerie.
Da kommen wir dann aber gleich drauf.
Gut. Ja, und jetzt ein weiterer Titel von der Gruppe White Silk aus dem Album Touch of Rainbow. Und bis zum Schluss wird sie Musik von dieser Band begleiten. Ja, und nun gegen Ende unserer Sendung über Quedlinburg. Wir haben ja nur einige Sachen angetippt. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, da gibt es noch viel, viel, viel mehr zu erzählen. Wollen wir noch ein bisschen in die jüngere Geschichte, keine Ruhmesgeschichte, eintauchen?
Ja, dazu muss man aber erstmal nochmal, wie gesagt, einen weiten Bogen schlagen in die alte Geschichte. Denn Quedlinburg war ja auch zur NS-Zeit mehr oder weniger der Schlossberg, Heimstatt der SS. Insbesondere von Heinrich Himmler, der die Viperti-Kirche und die St. Servati-Kirche als Weihestätten für seine SS genutzt hat.
Missbraucht, kann man sagen.
Ja, und das hat ja Gründe. Die Nationalsozialisten haben ja mehr oder weniger die ottonischen Könige und ganz besonders Heinrich I. als Gründer des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation verehrt. Somit lag es nahe, dass für Himmler als SS-Führer Quedlinburg als Sturm ist er ja irgendwo im Südharz. Aber dass er dort in Quedlinburg seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Das war dann der Grund für diesen Missbrauch der Kirchen in Quedlinburg.
Und diese Feierlichkeiten fanden ja noch bis 1944 statt, ganz und gar.
Ja, ja.
Ja, das ist ja bis ziemlich lange.
Das war ziemlich lange dort. Und das hat natürlich auch in Nachkriegszeiten zu einem verhältnismäßig schlechten Ruf von Quedlinburg geführt.
Ja, ne? Ja.
Wobei, konnte sich ja keiner aussuchen. Ich glaube nicht, dass die Quedlinburger dafür was übrig hatten. Aber sicherlich, wie bei anderen Weihestätten ähnlich, der Harzregion war ja nun mal leider Gottes Schwerpunkt von Braunschweig ausgehend, Goslar, Harzburg und dergleichen. Ne? Die Ursprünge, sage ich mal, der Nationalsozialistischen Partei und so dann auch hier halt Quedlinburg. Und in diesem Zusammenhang mit, sage ich mal, mit dem Dritten Reich kommen wir ja dann auch zu Lionel Feininger, einem weltbekannten Maler und Grafiker, der ja eigentlich Amerikaner war. Man geht ja mal davon aus, wo jemand geboren wurde. Diese Nationalität hat auch erstmal vorrangig. Und somit Feininger war Amerikaner, da seine Mutter Amerikanerin war und sein Vater ein angesehener deutscher Konzertmusiker. Er kam zumindest nach Deutschland zurück mit seinen Eltern und war von Deutschland so fasziniert, dass er hier begonnen hat zu studieren. Und dann später ist er ja nach Dessau gegangen und hat dort im Bauhaus mitgearbeitet, als Grafiker, als Maler und dergleichen. Er war ja ein sehr vielseitiger Künstler. Ansonsten hat Quedlinburg direkt mit Feininger nicht viel zu tun gehabt. Dann kam aber der glückliche Umstand, dass jemand, der mit Feininger zusammengearbeitet hat, Feiningers Werk erhalten und gerettet hat. Denn Feininger musste ja auch emigrieren und hat Deutschland, glaube ich, Ende der 30er Jahre oder sowas Richtung Amerika wieder verlassen. Und so durch diesen Verwalter des Feininger Erbes ist Quedlinburg dann eigentlich zu dieser Galerie gekommen.
Ja, mehr durch Zufall oder Glück.
Ja, kann man so sagen. Ja. Ne? Mhm. Ist ja bei, sag ich mal, allen anderen großen Galerien zum Teil auch nicht anders. Ja, ne? Wir erleben es ja und hören es ja jeden Tag wieder, ne? Wie teilweise gewisse Objekte in gewisse Häuser gekommen sind. Das ist ja aber weltweit so. Das war ja auch mit dem Quedlinburger Domschatz so. Das war ja auch so eine Krimi-Geschichte, wo ja Bücher drüber geschrieben wurden. Ich glaube, was sogar schon in einem Dokumentarfilm verfilmt wurde, der ja auch dann, es war ja einer der Domschätze überhaupt in Deutschland, sage ich mal so, weil er ja begründet wurde von den Ottonen. Und der ja dann zum Kriegsende beiseite geschafft wurde. Und hier in Quedlinburg, da auf der Altenburg, Quedlinburg hat viele Höhlen oder Höhlensysteme. Auf der Altenburg, bei Quedlinburg, da gibt es auch so ein Höhlensystem und da hat man dann den Domschatz versteckt. Aber wie auch immer, die amerikanischen Soldaten haben den Domschatz gefunden, sicherlich auch gesucht. Und ein Offizier hat ihn, oder zumindest Teile dann, ja, aus der Sammlung entfernt. Und auf dubiose Art und Weise dann nach Texas in den USA verschickt. Und der war der Domschatz oder die Teile des Domschatzes, die wertvollsten, waren dann ja über lange Zeit verschollen. Bis zum Ende der DDR, wo dann Kunsthistoriker auf die Spur dieses Domschatzes gekommen sind, um dann wieder den Bogen zu spannen. Und da war es auch äußerst schwierig. Es hat sich anscheinend kein wirklicher Weg ergeben, diese Kunstwerke so zurückzuführen nach Deutschland. Man musste an die Erben, also der Kunstraube, der war mittlerweile verstorben. Man musste dann also doch einen sehr hohen Betrag an die Erben auszahlen, um wieder an diese Kunstgegenstände ranzukommen. Und so ist es halt mit vielen Dingen, ne, die dann auf dubiose Art und Weise oftmals irgendwo hingekommen sind. Und bei Feininger ist es halt nicht viel anders. Ein glücklicher Umstand. Quedlinburg hat dann meines Wissens nach mit den Erben und so weiter entsprechende Vereinbarungen geschlossen und. Häufig sind ja auch diese ganzen Kunstwerke auch nur Leihgaben.
Ein Ankauf ist ja teilweise viel zu teuer und die Versicherungssumme.
Das wollte ich gerade sagen, selbst wenn man sowas dann irgendwo geerbt hat, was will man damit machen, kann man ganz schlecht zu Hause sich hinhängen, weil ich glaube, so viel Sicherheitstechnik gibt es gar nicht zu installieren. Von daher sind ja viele von diesen Dingen dann an Museen, um auch sie, sage ich mal, der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Ja. So hat doch dann Quedlinburg durch diese Sammlung eine außergewöhnliche Galerie innerhalb von Deutschlands, wo auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel und sehr, sehr oft an dieser Galerie erweitert und gebaut wurde, die dann immer wieder so ein bisschen vom Ausstand und die jetzt meines Wissens nach irgendwie zur Moritzburg mit dazugehört und dort mit verwaltet wird.
Halle,
wenn ich da recht liege. Ja, vom Nationalsozialismus und dort oben ist nicht mehr viel zu sehen. Wie gesagt, es ist überliefert, aber Quedlinburg an sich ist ja nun trotz alledem Weltkulturerbe geworden. Und es ist für jemand, der die Stadt recht gut kennt und der viele Jahre dort gearbeitet hat wie ich, den sieht man das nicht mehr so. Nee.
Ja klar, wenn man immer jeden Tag vorbeigeht.
Das ist wie mit allem anderen, was man besitzt, was man lange Zeit hat. Das weiß man oftmals nicht mehr so zu schätzen. Ne? Aber ich denke mal, Quedlinburg ist jederzeit eine Reise, eine Städtereise wert, um sich das Ganze mal anzusehen. Und natürlich insbesondere in der Innenstadt, aber auch bei allen Sehenswürdigkeiten gibt es auch eine gute Gastronomie.
Schöne Parks.
Bequeme Schuhe sind immer zu empfehlen. Mit High Heels und Stöckelschuhen wird das für die Damen schwierig. Es ist halt das alte Pflaster noch überall.
Ja, man legt sie auch teilweise immer wieder neu.
Ja, das ist ja alles mehr oder weniger auch neu verlegt worden. Ja. Da gibt es reichlich was zu sehen. Es sind noch einige andere Galerien in Quedlinburg und Museen, so dass es sicherlich nicht langweilig wird. Und schon alleine die zahlreichen Kirchen, die auch alle zu besichtigen sind, wo sogar dann zum Teil oder mitunter mal die Möglichkeit besteht, auf die Türme hochzugehen und dergleichen. Sollte also fast jeden, der sich für Kultur und Geschichte interessiert, was Interessantes dabei sein. Ja. Ne?
Wie gesagt, es gibt auch viele Ecken, wo man sich mal hinsetzen kann, im Park und entspannen kann. Restaurants sind auch überall in der Nähe.
Direkt dort oben, wo es am meisten gibt, beispielsweise unterhalb des Schlossbergs, neben Klöpfstockmuseum und Feininger Galerie ist ein Käse, Kuchen,
ja,
Kaffee.
Das ist immer voll. Stehen ja auch viele Tische und Stühle draußen.
Ja. Wenige Meter weiter sind die nächsten Cafés dort. Ja, und wer sich halt nicht alleine zutraut, obwohl es ja genug Reiseführer und dergleichen gibt. Es gibt auch ständig in Quedlinburg Führungen, mehr oder weniger jeden Tag.
Ja, auch Stadtrundgänge oder auch Nachtführungen
werden
ja auch
angeboten. Mit entsprechend qualifizierten Leuten, selbst mit Nachtwächter und dergleichen zu Münzenberg. Mhm. Also da muss man sich wirklich informieren. Da findet man viel auf meiner Homepage, viel auch bei der Stadt Quedlinburg. Oder ansonsten Touristinformationen, die dort sehr stark besetzt ist, mal anrufen und mal nachfragen nach speziellen Dingen. Alles das kann man auch mal schlecht auf einer Homepage veröffentlichen, was an Möglichkeiten
besteht.
Ja,
es werden ja teilweise auch Spezialführungen gemacht, wenn einer sagt, ich möchte da und dorthin gehen.
Ja, wenn beispielsweise irgendwelche, sind häufig Firmen oder Familien oder sowas. Ich habe auch häufiger jetzt schon zu tun, ja, dass irgendwelche Familien anfragen. Bei größeren Veranstaltungen, ob ich sie nicht mal irgendwo hinbringen kann, ihnen irgendwas zeigen kann und so weiter. Also das ist in Quedlinburg auch durchaus möglich, weil für Betriebsausflüge oder dergleichen. Ne? Ist oftmals angebracht.
Denn man sieht ja das mal mit anderen Augen, ja, wenn ja, das jemand mal wieder erzählt, selbst wenn man schon mal 100 Mal dran vorbeigegangen ist. Es ist ja doch wieder anders.
Wenn man sich mit dem Reiseführer auseinandersetzt, braucht man doch sehr, sehr viel Zeit.
Ja, dann weiß man nicht, soll man, und wo man hingucken soll, auf dem Führer oder auf
mir
das Haus.
Mir fällt das immer schwer, das im Vorfeld zu tun. Hm. Im Nachhinein das Ganze denn nochmal zu verfestigen, das ist eine wesentlich leichtere Sache. Aber sich vorher was anzuschauen und zu merken, wo man noch keine Vorstellung von hat, ist, denke ich mal, immer verhältnismäßig schwer. Und da sind diese Führungen immer doch eine sehr attraktive Angelegenheit. Ja, ich denke, haben wir eine ganze Menge über Quedlinburg
erzählt. Haben wir eine ganze Menge erzählt und unsere Zeit ist auch schon wieder um.
Genau. Und wenn wir dann nicht gleich nächste Sendung, aber demnächst, dann gehen wir mal das Bodetal und Thale.
Genau,
an.
So machen wir das. Hm? Ja, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen sonnigen Juni und es verabschieden sich hier im Harzlichen bis zum nächsten Mal Konstanze Holthoff und
Bernd Sternal.
Tschüss.
Tschüss.